Football O'Clock.
He's at the 30. He's at the 20. He won't give it up. Oh, God. Oh, 2 seconds on the clock.
Football O'Clock. Es ist Zeit. Es ist Zeit für American Football. Es ist Zeit für Win Today Football O'Clock. Und es ist Zeit, wenige Tage nach Weihnachten endlich wieder von ihm zu hören, ihn auch zu sehen. Das obliegt nur mir, aber etwas später in der Folge wird das dann auch für euch der Fall sein. Es ist natürlich Österreichs NFL-Aushängeschild, Arizona Cardinals Tight End Bernhard Zajkowicz. Und Bernhard, klein wenig zu spät, am 26. wir zeigen das spät auf, dir und deiner Family frohe Weihnachten.
Ja, vielen Dank, ebenso.
Wie hast du Weihnachten verbracht?
Mit T-Shirt. ja, ganz entspannt eigentlich. Also wir haben zwar Baum und so, zwar Plastikbaum, aber am eigentlichen, also so wie wir es in Österreich kennen, den Weihnachtstag am 24. waren wir beim Kollegen und haben dort das Spiel geschaut. Und das heißt, wir haben dann Geschenke und alles, so wie die Amerikaner, am nächsten Tag gemacht. Und ja, ich und meine Freundin haben das zu zweit genossen, entspanntes Weihnachten. War ganz okay.
Das letzte Mal, als von dir an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock zu hören war, hast du von was sehr Schönem berichtet, das dir zum damaligen Zeitpunkt noch bevorstand, nämlich dass es eine Tight End Room Initiative gab, glaube von Trey McBride, angestoßen, mit einem Kind shoppen zu gehen und dem Kind Weihnachtswünsche zu erfüllen. Das ist dann auch auf deinem Social Media Kanal gefeatured worden und gab auch auf ein paar anderen Kanälen Fotos davon. Wie war das für dich?
Ja, das war cool. War das erste Mal, dass ich so shoppen gegangen bin mit so einem Kind. Aber ich hatte voll das süße Kind, die Elisabeth. Das war ganz witzig. Also wir haben halt angefangen, weißt du, und wir haben halt so unseren Einkaufswagen und es ist halt so ein riesiges Einkaufszentrum. Es war zwar so mehr so sportmäßig, das Einkaufszentrum oder der Shop selber, aber es gab alles. Also es gab Spiele, es gab Kleidung, Schuhe, alles. Es gab sogar so Jagdbogen um 3000 Euro oder so. Aber ja, es gab halt alles. Und ich so, ja, was geht? Keine Ahnung, was machst du so gerne? Und weißt du, was shoppen wir halt? Und dann war sie so, ja, ich will ein Weihnachtsgeschenk für meinen Vater. Und ich so, okay, ursüß, coole Idee. Haben wir das geholt. Und ja, okay, jetzt will ich eins für meinen Bruder, jetzt für eins für meinen anderen Bruder, jetzt für eins für meine Schwester. Und dann war es so eine halbe Stunde vorbei und ich so, ja, jetzt hör mal zu, jetzt müssen wir auch was für dich kaufen. Das gibt's ja nicht, dass wir da, weil die hatten halt 1000 Euro. Und dann war ich so, jetzt, keine Ahnung, jetzt kaufen wir was für dich, willst Schuhe, willst irgendwas? Und dann hat sie sich immer nur so kleine Sachen, so Kettchen und weißt du, und aber dann war so eine von dem Store halt dort und die war voll lieb und die ist dann mit uns mit, weil die Kleine hat halt immer auf den Preis geschaut und war so, oha, das ist so teuer und Dings. Und ich so, ja, aber es ist ja nicht dein Geld, weißt du, jetzt kauf dir was Schönes und weißt du, ist ja ein schönes Weihnachtsgeschenk für dich auch selber. Also ja, sie muss ein bisschen aufwärmen, so, aber ultra süß auf jeden Fall, dass sie zuerst an die anderen gedacht hat und dann sich erst was gekauft hat. Also ja, war eine schöne Erfahrung.
Großer Shoutout an die gute Elisabeth. Sehr schöne Aktion nochmal. Da geht einem dann auch hoffentlich nach Weihnachten nochmal entsprechend das Herz auf. Diese Folge, die Veteranen und Veteraninnen beziehungsweise die veteranisierten Hörerinnen und Hörer von Winter Day Football O'Clock, die kennen das wie immer dreigeteilt. Wir sprechen zuerst über das, was sich dieser Tage bei und mit den Arizona Cardinals ereignet hat. In Teil 2 gibt's dich erneut zu sehen. Wir haben vergangene Woche in Teil 1 eines größeren Spezials, einer kleinen Spezialserie über Man-Coverage-Beating-Concepts gesprochen. Das Ganze in Wort und Bild gemeinsam mit Vienna Vikings-Headcoach Chris Kalecki. Diese Woche ist der Counterpart dran, nämlich die Zone-Coverage-Beating-Concepts. Das gibt's auf YouTube zu sehen. Da würde ich euch schwer empfehlen, auch den YouTube-Link zu betätigen, den es in den Shownotes gibt. Und in Teil 3 sprechen wir dann wieder quasi Audio only über all das, was wir gerade als wichtig erachten in der NFL. Deswegen, without further ado, das, was sich gestern bei den Cardinals zugetragen hat, wir sprechen über
die Arizona Cardinals.
Das Team aus der Wüste. Wäre es nicht dort, sondern dort geblieben, wo es ursprünglich daheim war, dann hätten wir ein Lokal-Derby gehabt zwischen den Chicago Cardinals und den Chicago Bears. So sind es die Arizona Cardinals gegen die Chicago Bears gewesen. Die Bears, eine der hotteren Mannschaften der NFL, schlussendlich siegreich geblieben mit 27-16. Du warst nicht vor Ort bei dieser Partie, hast das aus der Ferne miterlebt. Wie hast du es miterlebt?
Ja, wie gesagt, also ich war bei dem Kollegen, wir haben gemeinsam gegessen und das Spiel nebenher geschaut. Ich habe es jetzt nicht so im Detail mitverfolgt. Gestern hatten wir off, das heißt, wir haben auch noch keine Meetings gehabt oder so. Aber so das generelle Schema, denke ich, kann man sagen, von dem Spiel. Also wir haben auf jeden Fall viel zu langsam gestartet und das war auch etwas, was wir unter der Woche angesprochen haben und was quasi verlangt wurde von den Coaches, dass wir schnell rauskommen, und weil es anscheinend so Statistiken gibt, dass wenn die Bears das erste Viertel verlieren, dass sie irgendwie jedes Spiel verloren haben oder so. Deshalb, das war etwas, worauf gepocht worden ist, und es war dann halt 14-0, glaube ich, im ersten Viertel. Also hat sich nicht so gut angefühlt. Es ist zwar immer ein bisschen komisch, wenn man es im Fernsehen schaut, weil man die Emotionen halt nicht so mitbekommt und das Ganze ein bisschen von weiter weg halt eben anschaut. Aber es hat sich halt irgendwie ein bisschen, wir haben es halt einfach schwer getan. Es war dann zwar immer noch ein Spiel am Ende, als es, glaube ich, 10-24 gestanden ist, dann haben wir gescored. Hab dann zwar nicht ganz verstanden, warum wir für zwei gegangen sind, aber das hat nicht funktioniert. Und dann haben sie halt noch ein Field Goal gemacht und dann war einfach nicht mehr genug Zeit auf der Uhr. Also ich meine, wir hatten eh auch gute Plays und gute Momente, aber einfach zu spät, zu wenig. Hat sich einfach nicht so gut angefühlt. Ich habe auch heute mit Trey geredet und er hat auch gemeint, ja, es war irgendwie so komisch. Ich weiß nicht, ob das nur er persönlich war, aber oder ob das die ganze Mannschaft war, aber er hat einfach gemeint, so, ja, es hat sich irgendwie alles so komisch angefühlt. Die Schuhe haben sich komisch angefühlt, Bälle fangen hat sich komisch angefühlt. Es war einfach irgendwie ein komischer Tag für ihn, jetzt persönlich zumindest. So hat sich es auch irgendwie beim Anschauen angefühlt, dass es einfach irgendwie ein bisschen off war und dass das einfach nicht die beste Leistung war, die wir hätten bringen können.
Eine der Fragen, die du dir auch selber gestellt hast, kann ich da tatsächlich beantworten. Wenn man 14 Punkte hinten ist, dann wirst du künftig öfter als nicht wahrscheinlich sehen, dass eine Mannschaft gleich beim ersten Mal auf 2 geht, weil dann hätte man, wenn man es schafft, beim zweiten Mal, sollte der Rückstand oder sollte die andere Mannschaft nicht mehr scoren, gleich die Gelegenheit in Führung zu gehen mit einem normalen Extrapunkt, und wenn nicht, dann zumindest mit einer weiteren Two-Point-Conversion auszugleichen. Und nachdem bei vielen Mannschaften die Two-Point-Conversion-Rates mittlerweile dann doch über den 50% liegen, ist es nicht mehr ein Coin-Flip, sondern einfach plain the odds. Sieht man mittlerweile relativ häufig und war, glaube ich, auch perfekt vorexerziert von den Tennessee Titans bei diesem Monday Night Football Upset gegen die Miami Dolphins vor nicht allzu langer Zeit. Aber bevor wir zu viel über andere Teams auch sprechen, mit Justin Fields haben die Cardinals einen der mobilsten, wenn nicht sogar den mobilsten Quarterback der NFL vorgesetzt bekommen. Kommende Woche wartet mit Jalen Hurts jemand, der es auch exzellent versteht, Pressure aus dem Weg zu gehen und dann auch mit den Beinen viele Yards zu erzielen. Wie versucht man im Scout-Team diesen Umständen Rechnung zu tragen? Ist da Kyler Murray dann auf einmal der Quarterback, oder wer ist sonst mobil genug, um einen Fields, einen Hurts, so gut es geht, zu imitieren? Und man muss ja auch sich nochmal in Gedanken rufen, die Cardinals haben dieses Jahr auch schon gegen Lamar Jackson gespielt.
Ja, na, also der Kyler Murray macht das nicht. Es hat so wie immer, also der Tune kriegt die meisten Raps, und dann wenige Reps kriegt der Driscoll. Tune und Driscoll sind beide athletisch genug, denke ich, um einen halbwegs realistischen Look zu geben. Also daran hat es jetzt hoffentlich nicht gelegen, aber es ist immer recht interessant, weil natürlich in so einem Trainingssetting, da will man natürlich aus Quarterback-Perspektive jetzt auch die Plays so spielen, wie es sein soll. Und normalerweise im Training, da gibt es halt keine Sacks und der Quarterback wird einfach nicht angefasst. Deshalb ist es generell schon ein bisschen unrealistisch und so Scrambles passieren eigentlich sehr, sehr selten. Weil der Quarterback natürlich auch geteacht wird, bleib in der Pocket und wenn ein D-Liner durchkommt, der dich eh nicht berühren darf, dann spiel den Play einfach fertig. Deshalb in so Wochen, wo man gegen einen athletischen Quarterback geht, der einfach sehr, sehr viele Explosive Plays macht, wenn er außerhalb der Pocket ist, dann ist es oft einfach so, dass die Coaches sagen, ja, bleib kurz in der Pocket und dann scramble nach rechts oder links, wie du willst. Also es ist ein bisschen so, also es ist halt so produziert, also nicht realistisch oder nicht natürlich, sagen wir so. Deshalb ja, fühlt sich dann immer ein bisschen komisch an, weil man denkt, hey, ich bin noch offen, aber er wirft den halt absichtlich nicht und fängt dann an zu scramblen. Aber ja, so wird halt versucht, das irgendwie nachzustellen. Ja, weiß auch nicht, ob aus Defense-Perspektive sich das realistisch anfühlt oder nicht, aber das ist quasi so, wie man damit umgeht.
Können wir, glaube ich, bis spätestens kommende Woche rausfinden, um an dieser Stelle dann auch ein klein wenig darüber zu verlieren. Aber Stand vergangene Woche gab es für die Arizona Cardinals noch 3 Spiele zu absolvieren. Es war dort schon klar, die Cardinals werden mit der Postseason 2023 nichts zu tun haben. Und du hast es vergangene Woche in unserer Folge schon angerissen, wie sich auch die Stimmung im Team ein klein wenig verändert. Aber wie gehen auch die Coaches damit um, zu wissen, wir haben zwar nichts mit den Playoffs zu tun, aber der Konkurrenzdruck, der soll auch weiterhin steigen, weil das ist schon auch klein wenig Audition für 2024. Wie muss man sich das vorstellen von Coaches Seite?
Ja, ich finde, unser Coach, also JG, macht das eigentlich sehr gut, irgendwie jede Woche, weil es ist ja nicht das erste Mal, dass wir jetzt verloren haben und er macht das irgendwie sehr gut, jede Woche uns quasi wieder neutral einzustellen, wenn man das so sagen kann. Also es ist jede Woche, am Anfang der Woche fühlt sich irgendwie im Gesamten trotzdem noch so an, so von wegen, dieses Spiel ist wichtig, wir sind hier, um besser zu werden. Das ist quasi alles, was zählt. Und es fühlt sich auch so an, als würde das ganze Team daran noch glauben und halt quasi, dass die das auch versuchen umzusetzen und dass es nicht irgendwo Stimmen dann gibt von wegen, ja, ist doch eh schon egal oder chill mal oder irgendwie so. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr cool oder macht er sehr gut, quasi die Emotionen von uns zu kontrollieren und das Team in eine Richtung zu führen. Natürlich, wenn hört man dann den einen oder anderen Witz von wegen, ja, ist doch eh schon egal oder in die Playoffs werden wir es wahrscheinlich nicht mehr schaffen oder halt irgendwie sowas, aber das ist, denke ich, halt einfach nur, wie halt manche Leute damit umgehen, aber im Großen und Ganzen weiß, glaube ich, jeder, dass das eigentlich egal ist. Man ist beim Training, um besser zu werden, man will die Saison gut abschließen und natürlich sich auch persönlich so gut präsentieren, wie man will, weil ich meine, im Endeffekt haben wir ein relativ junges Team, sehr viele neue Leute im Team und ja, mittlerweile auch einige Verletzungen, das heißt, es kommen neue Leute, bekommen neue Leute eine Chance und die wollen natürlich auch zeigen, ja, ihr habt das ganze Jahr einen Fehler gemacht, ich hätte da eigentlich viel mehr spielen sollen und ja, deshalb noch fühlt es sich nicht so an, als würde es generell so, ach, ist doch egal oder komm, lass uns jetzt noch die 2 Wochen irgendwie gut überleben und dann gehen wir nach Hause oder ja, also es find ich ganz gut, wie es gerade so von der Stimmung ist eigentlich.
Und dieser Konkurrenzdruck, dieser Konkurrenzkampf, den du auch beschrieben hast, der ist tatsächlich real und da gab es auch wenige Minuten vor dem Start unserer Aufzeichnung Breaking News aus Cardinals Land, nämlich ist Marco Wilson entlassen worden von den Cardinals. Fourth Round Pick 2021, 43 Spiele in den vergangenen 3 Jahren inklusive diesem absolviert, also schon auch ein Vielspieler und der vor die Türe gesetzt. Kam das für dich, kam das für den Rest der Mannschaft, soweit du dich mit anderen schon unterhalten konntest, überraschen?
Ja, ich meine, es ist dann doch irgendwie immer überraschend, wenn jemand, der viel spielt oder generell eigentlich ein talentierter Spieler ist, einfach gewaved wird. Man muss aber ehrlicherweise dazu sagen, dass von der Einstellung von Marco manchmal hätte es besser sein können. Ich glaube, er war ein bisschen frustriert, vor allem jetzt am Ende der Saison. Weiß nicht, ob mit sich selber oder einfach mit seiner Situation im Team, mit seiner Rolle, die er gespielt hat oder eben nicht gespielt hat die letzten Wochen. Und das hat er auch nach außen getragen, immer wieder. Deshalb, es macht Sinn irgendwo in meinem Kopf, aber es ist trotzdem überraschend, dass man so einen Spieler dann gehen lässt. Aber ich glaube auf jeden Fall, vielleicht ist das so eine ähnliche Entscheidung wie damals mit dem Simmons, wo sie gesagt haben, ja, du bist zwar ein freakish Athlete und wir könnten sicher einiges mit dir machen, aber es passt einfach nicht zu dem Konzept, was wir hier aufbauen wollen. Und im Endeffekt darf man nicht vergessen, dass wir immer noch im ersten Jahr mit dem JG sind und dem neuen GM. Deshalb natürlich gibt es dann auch Entscheidungen, die rein auf persönlicher Ebene getroffen werden, wo sie sagen, ich glaube einfach nicht, dass der Typ in die Kultur passt, die wir hier bauen wollen. Und ja.
Und so wie Marco Wilson wird es wahrscheinlich Dutzenden, wenn nicht sogar hunderten Spielern sehr bald ergehen, wenn die Saison dann endet, wenn neue Regime auch übernehmen, wenn dann alte Holdover abgeklopft werden, ob die in neue Kulturen dann auch reinpassen. Extrem spannender Prozess, sicherlich auch etwas, über das wir versuchen werden, im Rahmen der Offseason dann auch zu sprechen. Aber es gab neben der Entlassung von Marco Wilson noch eine spannende Rosterbewegung bei den Arizona Cardinals, denn der Practice Squad Titan John Samuel Schenker wurde ebenso entlassen. Und das verbindet sich oder lässt sich natürlich perfekt mit der Frage verbinden, wie es auch dir damit geht, dass im Titan Room gerade viel los ist, auch mit der Verletzung von Jess Swaim. Und der Tatsache, dass dir als International Player Pathway Program Athlet noch 2 Spiele bevorstehen würden, in denen du zu einer Regular Season Einsatzzeit kommen könntest. Wie geht's dir damit, dass dieses Window of Opportunity im wahrsten Sinne des Wortes immer kleiner wird?
Ja, es ist schwer natürlich, weil auf der einen Seite will man auch ein bisschen naiv sein und sagen, es könnte jede Woche sein, dass sie mich raufziehen, aber auf der anderen Seite ist es jetzt mein 3. Jahr und so wie es die letzten Jahre quasi gehandhabt worden ist, dieser International Spot, hat sich halt so angefühlt, als wäre das nie eine Frage gewesen, ob sie mich elevaten oder lieber einen anderen signen, so wie sie es jetzt eben gemacht haben bei der Verletzung, haben sie eben 2 Titans gesigned, einen davon auf den Active Roster und der Schenk, der eben auf dem Practice Roster gelandet ist, den haben sie jetzt anscheinend wieder released. Das ist halt, also keine Ahnung, ich habe damit gerechnet, dass das so ist. Keine Ahnung, also meine Hoffnungen sind halt, dass es nächstes Jahr, wenn sich die Regeln um den International Spot verändern, dass es dann anders wird. Wenn nicht, dann kann ich es auch nicht kontrollieren, mehr oder weniger. Ich versuche mich recht wenig davon oder so wenig wie möglich davon beeinflussen zu lassen. Also es ändert auch nichts jetzt, wie ich, mit was für einer Einstellung ich ins Training gehe, ob ich mir Chancen ausrechne oder nicht. Was, glaube ich, auch blöd wäre, wenn ich es davon abhängig machen würde. Aber ja, natürlich ist das hart und schwer und man fühlt sich, als würde man nicht gesehen werden. Aber im Endeffekt sind das Entscheidungen, die andere Leute über einen treffen und mit denen man zu leben hat, egal ob man das damit einverstanden ist oder nicht.
Und auf die Gefahr, dass ich mich wie eine hängen gebliebene Schallplatte anhöre, das ehrt dich sehr, wie immer so offene, so transparente Worte auch zu finden. Und nachdem immer noch eine Mini-Chance da ist, vielleicht ist es kommende Woche gegen die Eagles der Fall, vielleicht ist es dann in der letzten Regular-Season-Woche beim Heimspiel gegen die Seahawks der Fall. Hierzulande, nicht nur in Österreich, sondern in allen deutschsprachigen Ländern werden dir, glaube ich, sehr, sehr viele Daumenpaare weiterhin gedrückt werden. Drücken, gutes Stichwort, das trifft nämlich zu auf den YouTube-Link, den ihr in den Shownotes dieses Podcasts findet. Denn der nächste Teil, den gibt's auch mit Bild auf YouTube zu finden. Wir sprechen im Thema der Woche über Zone Coverage Beating Concepts. Das Ganze gemeinsam mit dem Head Coach der Vienna Vikings, Chris Keleke. Einfach auf diesen Link drücken und sich den zweiten Teil per Video ansehen. Wir sprechen über tatsächlich viele Concepts, Coverage, Arten, Routen. Das sollte man sich ansehen, um es zu verstehen. Deswegen auch hier, without further ado.
Das Thema der Woche.
Teil 2 des heiß ersehnten Zone Coverage Spezials, wenn man so will, beziehungsweise der Zone Concepts. Wir haben vergangene Woche in unserem Deep Dive über Man-Beating Concepts gesprochen. Diese Woche ist dann der Artverwandte aus der Zonenverteidigung dran, die Zone Beating Concepts. Das Ganze nicht nur mit Bernhard Zajkowicz, der sich weiterhin in der Winter Day Football O'Clock Leitung befindet, sondern eben auch wieder mit dem ELF Championship Winning Head Coach von den Vienna Vikings, Chris Keleke, aus dem Vorjahr. Coach, immer wieder schön, dich im Winter Day Studio begrüßen zu dürfen.
Wieder da, besprechen wir über ein bisschen Football.
Für all diejenigen, Coach, die vergangene Woche nicht mit dabei waren, als wir die Man-Beating Concepts analysiert haben, so ganz allgemein, was sind Concepts?
Na, diese Concepts sind so Bilder, dass ein Offensive baut für den Spielzug und der Defense muss reagieren. Wir haben auch Concepts so in der Zone-Verteidigung, dass wir müssen die Spieler beibringen, was wir wollen aus einem Defensive Scheme gegen diese Route, dass ja, zu verteidigen. Das ist wirklich von einer Defensive-Seite mit Technik zu einbauen und dann mit Reps und dann einfach diese Route sehen, dass wir können einen starken in Zone, ist mehr konservativ, würde ich sagen, denn ein Man-to-Man-Defense.
Jetzt ist es spannend und für all diejenigen, die Football vielleicht auch erst seit kurzem verfolgen, wie sich das ganz generell verändert hat. Früher hat man in der Offensive einen Mann in Motion geschickt und wenn auf der Gegenseite jemand mitgegangen ist, dann war allen klar, okay, Man-Coverage. Ist das noch so oder ist es nicht mehr ganz so einfach?
Ich habe das für lange Zeit integriert in meinen Defense, dass unsere Motions sollte alle gleich ausschauen. So unsere Rotations, obwohl das könnte eine Zone sein, dass unsere DBs rotieren. Das schaut wie ein Man, aber ist eine Zone. Wir machen das Ganze Gleiche, wenn das ist Man-to-Man und er geht rüber, dass die DBs wechseln. So die Offense, das könnte beide. Das könnte Man, das könnte der Zone, und wir wollen das einbauen, dass keinen Tipps geben zu der Offense, was wir spielen.
Und das macht so interessant und da sind wir wieder bei diesem Katz-und-Maus-Spiel angelangt, Bernhard, dass wir vor einer Woche hier an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock schon diskutieren durften. Auch da haben wir es so gemacht, wie wir es heute im wahrsten Sinne des Wortes exekutieren werden, dass wir zwei Spielzüge hernehmen oder zwei Spielsituationen, die in jedem American Football Spiel vorkommen können. Ein Dritter und 10, circa an der Mittellinie, an der 50 und ein Dritter und 10 an der 15 in der Red Zone, wo alles ein klein wenig enger ist. Dieses Mal aber mit einem Zone-Beating-Konzept. Was könnte oder wie könnte ein Zone-Beating-Konzept an der Mittellinie bei Dritter und 10 für eine Offense aussehen?
Also ich habe mich dafür entschieden, ein sogenanntes Flood-Konzept aufzuzeichnen.
Coach Galecki hat schon gesagt, natürlich.
das Ziel von dem, also Flood-Konzept deshalb, weil man versucht, eine Seite vom Feld zu überfluten quasi mit Spielern, um quasi mehr Leute dort zu haben, als die Defense hat, um zu verteidigen. In dem Fall sind wir eben drei Receiver rechts. Hier ist der eine Tight End, also drei Spieler rechts, einer links. 3x1 und wir versuchen die rechte Seite zu flooden. Bei jedem Flood-Konzept gibt es einen tiefen, einen mittleren und einen kurzen. In dem Fall läuft unser Slot-Receiver, der F, läuft einen tiefen Corner, der wirklich sehr, sehr tief, könnte fast schon wie ein Go ausschauen am Ende. Also da ist der Coaching-Point lieber zu steil als zu flach, weil sonst covert er quasi seinen eigenen Spieler.
In welcher Yardage also befinden wir uns da, also bei diesem tiefen, bei der tiefen genau. Route?
Also circa Breakpoint bei 15 Yards, also bei circa 15 Yards setzt er seinen Winkel, dass falls der Quarterback ihn werfen will, dass er halt weiß, okay, in dem Winkel muss ich werfen. Und die nächste Route vom Z-Receiver, der eine kleine Motion hat davor, ihr habt gerade eben schon drüber gesprochen, für so Indicator, dass die Offense weiß, okay, das könnte passieren oder auch nicht. Bei Zone Coverage werden wir wahrscheinlich nicht viel bekommen, weil wahrscheinlich einfach nur der Cornerback ein bisschen weiter nach innen geht. Aber ja, der kommt hier nach innen und versucht eine Crossing Route zu verkaufen. Habe jetzt nicht so schön aufgezeichnet, aber Inside Release und versucht die Crossing Route zu verkaufen und bricht dann nach außen raus. Falls es eben eine Match Zone ist, was der Chris vorher schon angesprochen hat, eine tightere Zone Coverage und nicht einfach nur eine Zone Coverage, wo Leute wirklich Felder abdecken und halt dorthin laufen und dort Zone spielen, hat man da eben auch eine Antwort oder auch gegen Man. Aber der bricht eben auf 10 Yards circa, setzt dann das Break circa und läuft eben zur Sideline auf so 10, 15 Yards. Und der letzte Komponent zum Flood-Konzept jetzt ist der Y, der Tight End, der chippt den End, also hilft quasi ein bisschen in Protection und läuft dann einfach nur in die Flat Route. Und wenn das alles nicht passen sollte, weil der Chris ein super Defense aufgezeichnet hat, dann hätten wir hier den X-Receiver, der einen tiefen, tiefen Dig läuft, 15, 18 Yards nach innen. Und die Idee, also falls der Chris sich dazu entscheidet, sehr viele Leute hier rüber zu schicken, dann sollte man hier ein 101 spät im Play haben und könnte den immer noch hitten für ein First Down. Und dann natürlich den Checkdown vom Running Back, der entweder hier den Flat Receiver bindet und so den Dig offen hat oder einfach nur ein Outlet sein könnte, falls irgendwas kommt, womit man nicht gerechnet hat.
Das ist schon mal extrem spannend und möchte da gleich mehrere Fragen dran knüpfen. Auch eine Frage, die ich vergessen hatte, in unserem ersten Teil zu stellen, und die hängt auch mit dem Personal zusammen, nämlich dem 11 Personnel, das so das Staple der McVay Offense ist. Du hast einen Running Back, du hast einen Receiver, die sind eher einen Tight End, einen Running Back, sind immer gleich aufgestellt, aber ganz unterschiedliche Konzepte, die draus gelaufen werden. Aber wenn du jetzt dieses Play oder diese Formation siehst, du sagst, meine Zone Coverage ist die beste, die es gibt. Wie würdest du das verteidigen? In der Annahme, dass es eben so ein Flood-Konzept ist, wo du gleich gesagt hast, natürlich ist es ein Flood-Konzept. Warum hast du erst einmal gesagt, natürlich?
Weil das ist ein Konzept, das gibt drei Leute in einem Bereich. Und natürlich, wir schicken nicht drei Leute in einem Bereich. Wir müssen mit Zone Concepts, wir sagen immer back to front. So, wir müssen tief verteidigen zuerst und dann inside out. Und natürlich, die Receivers in einem Bereich hier nach außen, sag mal, wir machen eine Cover 2, das ist ein Standard Zone Defense, dass eine Verteidigung kann laufen, ist mit zwei hohen Safeties und zwei Corners und dann wir haben drei Leute in der Mitte. So, wenn wir stellen so in einen Zone, wenn wir sagen, okay, die sind unser Bereich, wir sehen, dass alle drei Route gehen zum Sideline. Well, wir haben nur einen Mann nach außen. So in diesem Konzept, eine Cover 2, können wir verteidigen. Wir müssen die Safety deep over the top, back to front. Der Corner spielt nicht in der Flat. Er spielt nicht diesen Bereich. Er spielt den Mann in den Bereich. Und er muss einen Zwischenspieler zwischen die zwei. Und natürlich bei 3. und 10, wir wollen tief nach vorne kommen. Er kann, und der Vorteil von meinem Zone ist, dass du hast einen breiten Bild. Beim Man-to-Man, das ist sehr nah, das ist fokussiert auf einen Mann. mit diesen Zone Coverages, wir können den Quarterback lesen, wir können die O-Line lesen, wir können alle drei Routen lesen. Und wenn wir haben die Instinkt zu sagen, okay, dieses Team macht einen Flood Route oder ein Flood Concept beim dritten Lang, dann wir haben einen Vorteil. Dieser Quarterback könnte sinken unter dieser Flat Route. Dieser Safety könnte over the top und wir forcieren die Throw zu der Sideline, zu dieser 5-Yard-Out. Super. Es ist 4. und 5. Wir nehmen das jedes Mal.
Bei Bernhard haben wir mehrere Dinge gehört, nämlich eine Zone, wo er tatsächlich einen Bereich des Feldes verteidigt und eine Match Zone. Was ist da genau der Unterschied?
Die Match Zone, das ist eine gute Frage und das ist ein bisschen mehr kompliziert als eine Einwort-Antwort, aber.
So, ich glaube, zu dem Zeitpunkt überfordern wir niemanden mehr.
Aber mit einem Match Coverage Zone, wenn wir haben drei Leute hier, diese Leute könnten Man-to-Man sein. Es kommt darauf an, welche Route kommt. Wenn wir haben eine Flood Route, wie Bernhard gezeigt hat, aber wir nennen dieser Mann zu the flat. Das bedeutet, dass dieser Corner wird sinken. Er hat dieser Mann vertical, bis er sieht, eine Route kommt. Und dann der Safety übernimmt dieser Mann. So, es ist so ein Man-to-Man-Konzept, aber es kommt darauf an, welche Route kommt. Wenn wir haben zwei vertical Routes, so ein Beispiel, in dieser Match-Zone. Der Corner wird tief laufen, der Safety wird tief laufen und dann der Willie Backer wird pushen für diese nächste Outroute.
Das wirkt so auf den Außenstehenden, als ob das mit einerseits Instinkt ganz viel zu tun hat, aber auch mit der richtigen Kommunikation. Ganz generell, wo ist Kommunikation wichtiger? In der Man-Coverage oder in der Zone Coverage bei der Defense?
In the teaching room, beim Video. Wir müssen das rappen zuerst. Es ist nicht eine Sache, wo du sagst, hey, das ist mein Playbook, wir spielen das. Geht schon. Wir müssen viele Raps machen in Practice, wir müssen viele Technik machen, viele mit den Augen, viele Videos sehen, dass wir können das richtig spielen. Natürlich, wir müssen Talent dazu haben, weil nicht jeder kann das spielen. Verschiedene Corners sind besser in Man als Zone und vice versa. Die sind besser in Zone als Man. So, wir trainieren das Ganze und das fängt dann mit den Playbooks, das geht zum Technik, Individual Technik, nur vom Corner und dann die Zusammenarbeit zwischen der Corner, der Safety und der Linebacker und dann natürlich der D-Line und der Druck, das sie bekommen auf den Quarterback.
Für all diejenigen, die vielleicht Football nur auf NFL-Niveau und Level verfolgen, wer ist denn so jemand, der dir sofort einfällt, wenn du an einen guten Zone-Coverage-Spieler denkst? Zone-Cornerback, Zone-Safety?
In meiner Zeit, einer Lieblingsspieler war Tiki Barber von New York Giants.
Tiki Barber, Running Back.
Ronde Barber war ein super Zone-Corner. Und die haben ihn genutzt in viele verschiedene Zones, aber er hat auch geblitzt, weil in dieser Construction of the Single Receiver Side, es gibt viele Möglichkeiten, wo wir können einen verschiedene Looks geben und dann auf einmal bringen the Safety rüber und dann blitzen diese Corner. Aber eine Richard Sherman ist ein gutes Beispiel. Und er hat viele Match Zone gespielt, wo er hat die tiefe Route, er muss das Man-to-Man nehmen. Aber wenn er bekommt einen Shallow Cross, dann er wird einen Zone-Spieler und dann seinen Instinkt übernimmt das alles und hat viele Big Plays gemacht, weil er hat gesehen, okay, ich habe diesen Mann nicht, jetzt ich bin frei und ich kann Plays machen.
Versuche nämlich hier gerade parallel nachzuschauen, ja, das passiert alles live, bildet man nämlich ein und das untermauert die Sache, die du angesprochen hast, dass Ronde Barber auch exzellent im Blitzen war, dass er der einzige Spieler in der NFL-Geschichte ist, der über 20 oder über 30 Interceptions und auch über 30 Sacks hatte. Schau nämlich gerade nach, Brian Dawkins hatte nur 26 Karriere-Sacks. Und bevor wir einen kompletten Blödsinn erzählen, schauen wir noch kurz auf die Karriere-Stats von Ronde Barber. Das hätte man vorher sagen müssen. Er hätte vorher fragen müssen, hätte es gleich sagen können. Aber 28 Sacks tatsächlich, aber immer noch für einen Defensive Back unfassbar viel, ja, auf der Cornerback-Position und auch deswegen zu Recht Hall of Famer. Das ist jetzt mal eine der Antworten auf, oder von dir aus gesehen, für eine Zone-Beating oder für ein Zone-Beating-Konzept der Offense In der Realität werden es wieder Hybrid-Geschichten sein mit Mischung aus Zone und Man. Aber Berner, wir wollen dieses Beispiel weiterspinnen und tatsächlich in die Red Zone gehen. Du weißt, der Platz ist eng als Offensive Coordinator. Jeder in der Offense weiß, weniger Zeit, engere Fenster. Was könnte ein Play sein, um nicht im Wissen, aber in der Vorahnung, dass man eine Zone-Coverage sehen wird, bei 3. und 10 an der 15 zu reüssieren?
Mhm. Diesmal habe ich schon vorgearbeitet. Also ich würde als Offensive Coordinator damit rechnen, dass in der Red Zone, weil der Space eben tighter ist und all das, damit rechnen, dass es mehr ein Match-Zone-Konzept wäre, statt dass einfach die Leute zu ihren Spots droppen. Und was mir übrigens auch aufgefallen ist, jetzt wo wir so reden, sowohl ich als auch der Chris, wir sprechen beide von perfekten Situationen, oder? Also wir gehen davon aus, dass die Spieler das perfekt spielen und so. Und im Spiel selber kommt es dann eh drauf an, wie die Spieler das exekutieren. Aber diese Plays, die wir aufzeichnen, oder Concepts und Schemes, das ist halt am Papier so. Und deshalb spricht man auch von X's and O's und Jimmy's and Joe's, dass im Endeffekt dann eben die Spieler das quasi dann entscheiden. Ist nur so am Rande. Also mein Play hier, ich habe wieder einen Teil an dem Feld, das ist mein Y, also 11 Personal. Hier bin ich tight, also der F und der Z sind sehr tight, und der Z läuft eine niedrigere Over-the-Ball-Route diesmal, also nur für 5 Yards, aber Over-the-Ball, um wer auch immer ihn matcht, oder den Zone-Spieler hier, noch ein bisschen weiter nach innen zu ziehen. Der F verkauft eine Flat Route und bricht dann nach innen. Das heißt, wer auch immer von der Defense sich für ihn responsible fühlt oder ihn covern sollte, der ist quasi dann der, auf den es drauf ankommt, ob er das sieht oder eben spürt. Und wir reden die ganze Zeit schon von Instinkten, ob er das eben spürt, dass ein nur verarscht, unter Anführungszeichen, und eben nach innen bricht. Der Running Back läuft nach außen hin, um dieses Fenster hier für den F noch größer zu machen und quasi die Defense zu splitten, und der F hat dann möglichst viel Raum, seine Route zu laufen. Also das ist das, was wir spielen wollen. Falls wir sagen, das schaut irgendwie nicht gut aus, die Linebacker sind rübergeschoben und hier ist einfach viel mehr Platz am Feld, dann haben wir hier eine Gaudy Route, nennen wir das. Es ist eigentlich eine Flat Route, aber er hat die Option, sitzen zu bleiben, nach innen zu brechen, nach außen zu brechen. Also er kann quasi eine Option Route laufen, von wer auch immer in seiner Nähe ist. Aber wenn Zone Coverage auszugehen ist, dann wird er wahrscheinlich nach außen brechen. Und der X-Receiver, ich habe das jetzt, glaube ich, nicht ganz gut aufgezeichnet, aber der läuft eine Backline Route, sprich Outside Release, um wieder Raum zu schaffen für den Y. Und dann entlang der hinteren Linie von der Endzone, also ganz am Rand von der Endzone, eine Inbreaking Route für einen späten, wie der Chris Forth schon gesagt hat, bei der Corner Route einen relativ sicheren Wurf, weil man wirft den dann hoch und entweder fängt ihn der X-Receiver oder es ist ein Incomplete Pass. Das ist so die Vorstellung. Also ja, also hier würde sich der Quarterback entscheiden, gehe ich rechts oder links. Und dann arbeitet er die Seite einfach, also eben vom Y zum X oder vom Z zum F.
Dieses Platz kreieren und versuchen, jemanden offen zu bekommen, wie schwierig ist das tatsächlich in der Realität? Wie schafft man es vielleicht auch, dass dann diese Zone Corner beginnen zu beißen? Versucht man das irgendwie mit so einem kleinen Juke-Move? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Also aus Spielersicht ist das sehr viel Demeanor, also wie läufst du deine Route? Läufst du deine Route, also schaut so aus, als würdest du deine Route laufen, um zu gewinnen, oder schaut so aus, als würdest du nur zu einem Platz laufen, weil du dir eh denkst, ich krieg den Ball nicht. Von Coaches Seite hat das ganz, ganz viel damit zu tun, dass der Offensive Coordinator zum Beispiel jetzt eben versteht, wie die Defense gecoacht wird, weil Es können 10 Defenses, sagen wir, Cover 2 spielen, aber wahrscheinlich wird jede Defense sich ganz leicht in den Coaching Points oder wie sie diese Cover 2 ausführen, unterscheiden. Und da ist es eben dann ganz wichtig, dass die Offensive Coaches oder die Playcaller verstehen, okay, wie spielt jetzt der Linebacker zum Beispiel sein Hook Curl oder seine Zone eben und auf was sind seine Keys, die er lesen muss. Und dann müsste man eben dem Receiver beibringen, okay, wenn du deine Route so und so läufst, dann wird der Linebacker zu dir attachen, er wird dich covern, obwohl es eine Zonen-Coverage ist. Und das öffnet dann wiederum den Platz in dem Fall für den F eben.
Ich glaube, da kommt mir immer sofort Travis Kelce, und ich glaube, es ist völlig egal, welches Konzept dann tatsächlich auch gespielt wird, in den Sinn, wie er zuerst einen Block faked und dann irgendwie spät noch rausgibt und so. Also so Dinge, wo man nicht vorstellen kann, wie man das um Himmels Willen richtig verteidigen will. Aber kommen wir nochmal zu diesem Zone Coverage oder Zone Beating Scheme in der Red Zone, das Bernhard ausführlich dargelegt hat. Was ist deine Antwort als Defensive Coordinator darauf?
Wir spielen in unserer Combination Zone Man. So in diesem Beispiel hier, wir werden einen Corner auf der Außenseite, einen Safety over the top und einen Linebacker innen. Natürlich, wir sind in der Red Zone, aber wenn wir reden vom dritten Versuch, dann wir denken, okay, es ist dritte und 10, es wird hochwahrscheinlich ein Pass. Auf der anderen Seite, wir machen das eh die gleiche mit 3-2. Und mit unserer Rover oder anderen Safety und der Corner auf der Außenseite. Wir spielen so einen Soft Zone hier und der Corner wird Nummer 2 lesen. So, wenn er kommt nach außen, das bekommt seinen Zone. Das Problem hier ist, dass es gibt einen dritten Receiver. Okay? Und wenn er geht nach außen, er wird pushen, weil er weiß, dass dieser Mann hier gehört den Corner. Dann er muss pushen nach außen und dann das kommt der Quarterback. Er muss diese Fenster lesen und das wird er offen. Wenn wir machen das, wir geben so einen Push-Call für den Mike Linebacker. Er wird diese Zone übernehmen. Dann die zwei wir pushen und dann wir haben 4-3 auf dieser Seite des Feldes. Das Problem ist, die Leute sind quick, die Quarterbacks sind präzise und diese Fenster mit gutem Spacing. Der Bernhard hat das gut gesagt. Das schaut alles super on paper aus, aber das gibt's Leute, das sind top world class athletes. Die sind am Feld. Der Quarterback ist ein Mann, dass er kann mit den Augen einen Linebacker bewegen. Vielleicht dieser Quarterback schaut direkt an ihm und er sieht das Running Back nicht und dann das Fenster wird offen. Das gibt's verschiedene Beispiele, wo eine Route, vielleicht der Corner hat das gelesen falsch und er attackiert diese Dig Route. Vielleicht das war die erste Read vom Quarterback und dann beide geht auf diesen Stop Route oder Spot Route und dann der Mann bekommt offen. Es gibt so viele verschiedene. So, wir müssen wirklich diszipliniert, wir müssen Anticipation haben. Aber ja, Red Zone Defense, das ist schwierig. Das ist schwierig auf beide Seiten. Es gibt weniger Platz, aber das gibt Route, das gibt eine Antwort für alles. Auf der anderen Seite ist es 3-2. Wir sollten einen Vorteil haben. Aber wenn du hast einen Tyreek Hill hier, das geht vertical, dieser Corner wird ein bisschen Angst haben. Und diese Route, wir lesen Nummer 2, wenn er macht einen Inside Move, der Corner wird tief gehen und dann wir haben ein 1-1 Matchup mit guter Leverage. Das ist eine andere Sache. Wenn ein Receiver hat gute Leverage, das ist egal. Der DB konnte auf der Hinterhüfte, aber der Quarterback stellt das zu dieser riesigen 6'6" Tight End. Es tut mir leid, aber DBs sind nicht 6'6" mit dieser Radius. Und das macht Leben wirklich schwierig, wenn du hast einen präzisen Quarterback, einen großen Mann, Kelce, Bernhard Zajkowicz, Florian Bierbaumer auf meiner Seite. Das ist ein Vorteil für die Offense und nicht die Defense. Unsere Antwort, Defensive Line. Können wir Druck geben? Können wir einen Tippball? Können wir den Quarterback auf seinen Spot, auf seinem Dropback? Können wir das kreieren für unsere DBs? Das arbeitet zusammen. Und ganz auf der anderen Seite, die O-Line muss blocken. Der Timing muss passen für die Offense.
Ich glaube, man merkt ansatzweise, wie unfassbar viel da drinnen ist. Und wir haben uns gerade auch in einer perfekten Welt auch bewegt. Und es gehört so viel dazu, um ein Play gelingen zu lassen. Richtiger Playcall, richtige Routen, die gerannt werden, wie die Konzepte auch richtig interpretiert werden. Wenn wir es jetzt auf deine Position, Bernhard, beschränken, der Tight End, was siehst du als Tight End lieber? Zone Coverage oder Man Coverage? Oder wo tust du da leichter?
Ich glaube, Man-Coverage, oder sagen wir so, umso näher man der Endzone kommt, umso eher will man, glaube ich, Man-Coverage haben, weil es dann an einem selber liegt. Wenn man das Matchup gewinnt, dann kriegt man den Ball, normalerweise. und in Open Field ist, glaube ich, Zone-Coverage für die Offense selber leichter, aber da kann man dann halt nicht wissen, ob man den Ball bekommt. Man kann eine super Route laufen, aber es passt gerade eben einfach nicht für diese Defense. Zum Beispiel letzte Woche, glaube ich, haben wir über diese Through-Route geredet. Und wenn einfach die Coverage nicht passt, dann kriegt man den Ball wahrscheinlich nicht und läuft, um den anderen Receiver offen zu machen. Also wenn es darum geht, dass ich den Ball bekomme, dann hätte ich lieber Man-Coverage. Und ich glaube aber als Offense ist es leichter, Zone-Coverage, also True-Zone-Coverage zu attackieren.
Ich habe, um diesen Themenkomplex abzuschließen, noch eine letzte Frage und die stelle ich jetzt einfach mal an euch beide. Etwas, das mich immer fasziniert, wenn es diverse Breakdowns innerhalb des Plays gibt und es den Scramble-Drill gibt. Gibt es Regeln, nach denen man, wenn man vielleicht eine Zone-Coverage-Unit aufs Feld geschickt hat oder eine Man-Coverage-Unit, nach denen dieser Scramble-Drill verteidigt wird oder einfach versuchen, irgendeinen Mann zu nehmen und gute Dinge werden passieren?
Wir haben spezifische Regeln für unser Scramble-Drill. Wenn der Quarterback geht außerhalb der Pocket, wir haben immer einen Mann, das ist responsible für diese Secondary-Contain. Das wäre in diesem Beispiel der Willie Backer. Manchmal wir haben einen Spy, wenn wir ein Man-to-Man, dass der Mike Backer wird, diese Contain. Die Regeln bei den Defensive Backs ist lock on the man in your zone. The zone coverage, das dreht wieder zu Man-to-Man. Weil das Spielzug ist broken down. Es ist vorbei. Jetzt kommt zu dieser okay, ich laufe einen Out-Route, ich sitze auf der Sideline, der Quarterback breakt den Pocket, okay, du kannst entweder arbeiten zurück zu dem Quarterback oder gehen. Und das ist gefährlich hier, weil der DB schaut zum Backfield für ein Beispiel, in Zone Coverage, hat Augen in der Backfield und du bist bei deinem Mann, aber auf einmal ein Tyreek Hill pump, geht zurück. Wir müssen wirklich sehr diszipliniert und sagen, okay, das ist dein Mann jetzt, du musst bei ihm bleiben.
Für einen Ballfänger, für einen Skill-Position-Spieler und ja, wir reden von einem Broken Play oder all hell is breaking loose, aber gibt es was Cooleres als Scramble Drill?
ja, Scramble Drill ist auf jeden Fall eine super Waffe für jede Offense, vor allem wenn du einen mobilen Quarterback hast, weil es einfach sehr, sehr schwer ist für die Defense, bei ihren Männern zu bleiben. Und deshalb, ich glaube, jede Defense versucht, den Quarterback in der Pocket zu halten, weil es dann einfach berechenbarer ist. Und umso tighter die Pocket wird, umso unangenehmer ist es für die meisten Quarterbacks. Aber wenn es dazu kommt, dass es ausbricht, dann ist es irgendwie ein bisschen so wie Backyard-Football und jeder fühlt die Zonen oder den Space am Feld einfach und es ist oft High-Risk, High-Reward, weil man sieht ganz viele Plays, wo der Quarterback nach rechts rollt und links ist zwar einer komplett offen, aber das ist halt ein sehr schwerer Wurf und dann passieren oft Picks oder was auch immer, aber oft halt auch sehr Big Plays. Kann schon witzig sein.
Siehst du, an dieser Stelle bei Winter Day Football O'Clock war es Low Risk. Im Wissen mit Chris Kaleke haben wir einen ultimativen Fachmann hier und High Reward, weil ich glaube, die Userinnen und User, Hörerinnen und Hörer sehr viel lernen durften. Ich möchte mich an dieser Stelle einmal mehr bedanken, Coach, dass du uns so viel über das American Football Spiel gelehrt hast. Hoffentlich nicht das letzte Mal bei Winter Day Football O'Clock. Danke einerseits dir.
Vielen Dank.
Und Bernhard, wir machen direkt weiter. Wir plaudern über all das, was sonst noch so in der NFL passiert ist.
Rund um die NFL.
Und so schnell sind wir schon wieder zurück beim in Anführungszeichen regulären Teil von Winter Day Football O'Clock. Wir sprechen über all das, was sich sonst so in der NFL ereignet hat, möchte aber noch in zwei Punkten kurz auf das zurückblicken, Bernhard, was wir die letzten beiden Wochen auch den Hörerinnen und Hörern, den Userinnen und Usern anbieten durften. Da gab es unter unserem ersten Video einen sehr, sehr schönen Kommentar von einer Userin, die meinte, dass es ihr macht, das sieht super aus, aber ich verstehe nur Bahnhof. Und für all diejenigen, denen es vielleicht wirklich zu kompliziert war oder die das super finden und mehr davon möchten, lasst uns doch bitte wissen, wie ihr das fandet. Man-Beating, Coverage-Concepts, Zone-Beating oder Zone-Coverage-Beating-Concepts, so ist es richtig. Und ob das auf YouTube ist, ob das über unsere Social-Media-Kanäle ist, @bernard.seiko auf Instagram oder @martinpfanner auf Twitter oder Instagram. Gerne Feedback und all diejenigen, die uns wissen lassen, ob sie das gut fanden, ob sie das mies fanden, ob das ausbaufähig ist, ob wir das sofort einstellen sollten, nehmen an der Verlosung eines signierten Football O'Clock T-Shirts teil, signiert natürlich von the one and only Bernard Zajkowicz. Also, lasst es uns wissen, hoffentlich macht es euch Freude. Ich persönlich denke mir dann, immer wenn zwei Football Minds, und das bist du einerseits Bernard, das ist Coach Kaleke, andererseits anfangen, wirklich Tacheles zu reden, dann sitze ich einfach nur fasziniert da und denke mir, ich verfolge diesen Sport seit 20 Jahren und es fühlt sich so an, als ob ich ihn seit 20 Minuten verfolge. Und dementsprechend kurzer Shoutout auch an Coach Kaleke. Wie ist es so für dich, mit deinem ehemaligen Coach dann jetzt als gestandener NFL-Spieler zu fachsimpeln?
Ja, ist natürlich interessant. Der Chris, der kennt mich, seitdem ich 12 Jahre alt bin und ist vielleicht für ihn interessanter, weil ich kenne ihn immer schon als Coach und das wird er wahrscheinlich auch immer sein für mich. Aber er hat quasi diese ganze Entwicklung von mir miterlebt, von so einem kleinen Lauch damals als 12 zu Quarterback und Receiver dann in der AFL. Also ich denke sicher, dass das, also ich kann mir vorstellen, wenn ich mein Coach gewesen wäre oder Coach gewesen wäre und einer von meinen Spielern macht das quasi oder geht diese Entwicklung durch und erreicht so viel damit. Das muss auf jeden Fall sehr schön sein, auch für ihn und auch sehr interessant, weil er sich wahrscheinlich auch fragt, ja, was kann ich machen, dass mehrere Spieler genau diesen selben Weg oder einen ähnlichen Weg, so wie der Bernhard Reimann gehen. Aber ja, ist natürlich cool.
Die Rubrik, die wir aufzeichnen oder über die wir sprechen, die heißt Rund um die NFL, aber lass uns ein kurzes Rund um die Austrian Football League oder Rund um die European League of Football daraus machen. Chris Kaleke, Werkzeit über 1,5 Jahrzehnten, hauptamtlich als Head Coach bei diesem Riesenprogramm der Vienna Vikings, eine der besten Nachwuchsbrutstätten in Europa mit so viel Talent, das den österreichischen, das den europäischen Football auch speist. Wie siehst du ihn und seine Rolle in diesem ganzen Werkland? Ich habe ihn, glaube ich, vergangene Woche als dynastischen Head Coach der Vikings bezeichnet. Aber du als jemand, der mit ihm so viele Jahre auf Tuchfühlung war, wie beurteilst du seine Arbeit?
Ja, also ohne ihm da jetzt was wegzunehmen, aber da kann natürlich immer mehr Leute dazu. Und,
klar.
Voll. Also, aber was er auf jeden Fall quasi da aufgezogen hat und wie reibungslos das eigentlich mittlerweile läuft, eben das ganze Nachwuchsprogramm und die Integrierung von jungen Coaches, weil man kann auch nicht ewig coachen in Österreich, außer man ist Head Coach oder Position Coach. Dann verdient man vielleicht gerade genug, dass es sicher ist zweit. Aber ja, ist auf jeden Fall super für den Sport selber. Ich meine, man sieht, ich kenne mich mit der Historie nicht so ganz aus, aber ich glaube zum einen, dass wir einer der ersten Vereine in Europa waren, eben die wirklich stark mit diesem Nachwuchsprogramm angefangen haben und mittlerweile, zumindest in Österreich, handhaben das eigentlich alles so, dass es wirklich runtergeht bis U12 und wenn es genug Spieler gibt, das sollte ich sagen. Deshalb, ja, das spricht, glaube ich, für sich, was da bei uns aufgezogen worden ist und die Erfolge, glaube ich, sprechen auch für sich im Nachwuchsbereich und auch wenn man es quer über Österreich sieht, ich meine, die Europameisterschaft, die U19-Europameisterschaft landet jetzt zum 7. Mal oder irgendwie so in Österreich und das ist nicht leicht zu tun, so über Generationen hinweg das zu gewinnen. Und das ist auf jeden Fall eine sehr gute Errungenschaft und spiegelt sich, denke ich, auch im Erwachsenenbereich wieder, wenn man jetzt auf die ELF zum Beispiel schaut, sind beide Teams von uns aus Österreich eigentlich immer in den Playoffs dabei und immer spielen guten Football, spielen da oben mit. Aber ist auf jeden Fall sehr cool und auch sehr glücklich, schätze ich mich, dass ich eben in diesem Umfeld aufwachsen konnte und Football lernen durfte.
Dann lass uns den Bogen wieder zurückspannen. Von Europa nach Nordamerika zu dem, was am vergangenen Wochenende in der NFL passiert ist. Das begann mit Thursday Night Football, mit dem Sieg der Los Angeles Rams. Das endete mit wahrscheinlich dem meist erwarteten Spiel für viele auch Spiel des Jahres, mit dann letztlich dem klaren Sieg der Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers. Was war für dich in dieser bewegten Woche 16, wo noch dazu auch alle Mannschaften im Einsatz waren, die größte Story? Was bleibt von dieser Woche 16 hängen?
Wie du sagst, es gab viele gute Spiele, aber ich glaube für mich das wichtigste Spiel in der Woche, oder nicht wichtig, aber das interessanteste Spiel zum Zuschauen und Urteilen war auf jeden Fall das Baltimore-49ers-Spiel, einfach weil es zwei so hochkarätige Teams sind, beide von den Quarterbacks sind in der MVP-Diskussion dabei und ich meine, es gab kaum Spiele, wo die 49ers nicht der Favorit waren. Sie waren wahrscheinlich in diesem Spiel wieder der Favorit und trotzdem haben die Ravens da einen Weg gefunden. Die Defense hat unglaublich gespielt. War wahrscheinlich eines der ersten Spiele, was Brock Purdy wirklich verloren hat für sein Team. Man hat auf jeden Fall viel lernen können aus dem Team. Man hat gelernt, dass die 49ers nicht unschlagbar sind, was sie natürlich waren sie nicht unbesiegt diese Saison, aber es hat sich bei den meisten Spielen so angefühlt, als ob die einfach über jeden drüber laufen können, wenn sie wollen. Deshalb, ja, das fand ich auf jeden Fall ein gutes Spiel und ich musste schmunzeln, weil wir eben letztes Mal drüber geredet haben über Brock Purdy und MVP und alles und ich mir nicht ganz so sicher war und dann wirft er halt 4 Picks, wobei manche natürlich unglücklich waren, aber es hat einfach nicht so ausgeschaut wie die 49ers Offense sonst und ich glaube dann im dritten Viertel oder so haben sie dann nur noch Screen Passes und so geworfen und war auf jeden Fall sehr interessant und sehr, sehr dominant von den Ravens. Deshalb die haben da auf jeden Fall mal ein Statement jetzt gesetzt.
Inwiefern hat sich durch dieses eine Spiel für dich jetzt auch die Konversation rund um diesen MVP-Titel verändert? Und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir hängt die Debatte schon klein wenig zum Hals raus, weil der MVP-Titel, also eigentlich müsstest du einen Playoff-MVP installieren und das ist der MVP, den jeder gewinnen will und nicht der Regular-Season-MVP, aber der war schon immer da und natürlich macht man das jetzt auch so. Aber was hat sich durch die Partie gestern für dich in dieser Debatte geändert?
Ich weiß immer noch nicht, wer der Frontrunner ist und wer nicht, aber
jetzt wieder, oder jetzt Lamar Jackson, deutlich.
Jackson, ja, das macht Sinn. Also ich wollte gerade sagen, also wenn, dann war es schlecht für den Purdy, McCaffrey hat trotzdem ein relativ gutes Spiel gehabt. Also ich glaube, ich bleibe mit dem Statement, was ich letztes Mal gesagt habe, von wegen, dass der Purdy ein sehr, sehr guter Quarterback ist, kein System Quarterback oder was auch immer von ihm, was Leute über ihn behaupten. Aber ob ein ein Kandidat ist auf jeden Fall, aber ob es eine MVP-Season ist, die er momentan spielt, war ich mir nicht so sicher, einfach weil er solche Waffen um ihn herum hatte oder hat. Deshalb, ja. Also wenn es jetzt um MVP geht, dann würde ich auf jeden Fall den McCaffrey vor ihm sehen, weil der, glaube ich, immer noch einfach wichtiger für die Mannschaft ist als Purdy, solange Purdy keine 4 Interceptions wirft. ich fand einfach den direkten Vergleich jetzt Jackson und Purdy. Der Jackson hat auf jeden Fall genau das gemacht, was von ihm erwartet wird. Hat mit seinen Füßen First Downs geholt, hat Scramble Drills exekutiert und Big Plays damit gemacht und hat auch, wie von einem Quarterback erwartet, den Ball ganz normal verteilt. deshalb, ja, der hat auf jeden Fall die bessere Partie gehabt an dem einen Tag. Aber ja, ich glaube, McCaffrey jetzt ist ein größerer Teil der 49ers Offense als Purdy. Soweit man das behaupten kann, weil Quarterback ist natürlich immer das Wichtigste, aber ja.
Und Brock Purdy, für den ist es zumindest angerichtet, ein veritables Bounceback-Game zu haben. Da geht's in der kommenden Woche 17 für die 49ers gegen die Washington Commanders. Das ist ein Spiel, das man aus 49ers Sicht gewinnen muss, schlicht und ergreifend, und wo sich dann Purdy auch wieder in die Auslage entsprechend spielen kann. Wer sich unfreiwillig in die Auslage gespielt hat, das waren die Los Angeles Chargers. Vor 1,5 Wochen gegen die Las Vegas Raiders hat man einen 60-Burger kassiert. Das war dann auch das Ende der turbulenten Headcoach-Zeit von Brandon Staley. Und da gab es dieser Tage einen ultraspannenden Artikel, ich glaube von Chris Rimm von ESPN verfasst. Und den Artikel gibt's auch in den Shownotes dieses Podcasts für all diejenigen, die das erst lesen wollen, bevor sie uns dann darüber sprechen hören. Aber in diesem Artikel steht, oder wird so ein klein wenig zusammengefasst, was sich in der Ära Brandon Staley alles ereignet hatte. Dass es Brandon Staley Guys gab im Team. Dass er zum Beispiel einem Active Roster Linebacker zum Geburtstag gratuliert hat, vor versammelter Mannschaft, die Mannschaft, die ihn darauf aufmerksam macht, dass ein Practice Squad auch Geburtstag hat und der so, ja, dem auch alles Gute zum Geburtstag. Dass es irgendwie so ein Rift zwischen Offense und Defense gab, dass es vormals viele Aktivitäten gab, wo Offense-Spieler mit Defense-Spielern was unternommen hatten und umgekehrt, und dass sich das dann irgendwie völlig gelegt hatte und dass diese Tension schlicht und ergreifend dann auch einer der Gründe war, warum die Chargers Season quote unquote doomed war von Beginn weg. Wenn du sowas jetzt hörst, wenn du sowas jetzt liest und das dann mit den Cardinals abgleichst, wie ist das Lockerroom-Klima? Wie ist auch dieses Defense-Spieler machen was mit Offense-Spielern bei den Cardinals? Oder wie wird dieser Teamgedanke versucht, besser, anders zu interpretieren, als das offenbar bei den Chargers der Fall war?
Ich glaube, zu beiden Punkten, also sowohl dem, dass sich die Spieler aufgeregt haben, dass es Lieblinge gab, als auch, dass es nicht genug Aktivitäten zwischen den Units und generell mit den Spielern gab. Genau dasselbe Problem hatten wir im letzten Jahr vom Cliff. Und mein Take daran ist, dass das immer nur ein Problem wird, wenn die Mannschaft nicht gut spielt. Also in meinem ersten Jahr hier war es ja eigentlich genau dasselbe Team und genau dieselbe Team-Dynamik im Endeffekt. Aber wir haben Spiele gewonnen und dann war das gar kein Problem. Und dann haben wir auf einmal Spiele verloren und dann hat man von Veterans gehört, ja, so kann das natürlich nicht funktionieren. Und dann haben auf einmal eben Veterans angefangen, eben so Cookouts zu machen und keine Ahnung. Ich fand das immer ein bisschen auf Krampf halt irgendwie so, ja, keine Ahnung, wenn du davor nicht befreundet warst mit dem anderen, dann wird das eine Essen jetzt, wenn es eh nicht gut läuft, wahrscheinlich auch nicht helfen, so, weil halt jeder irgendwie fühlt, okay, das ist irgendwie künstlich und keine Ahnung, ja, man geht da jetzt halt hin, dass man nicht hingeht, so, aber viele wollten das dann, glaube ich, auch nicht so aus dem Inneren heraus. Deshalb, ich weiß nicht, ob das jetzt der Grund war, warum sie doomed waren oder was auch immer. Also ich glaube, wenn die einfach mehr Spiele gewonnen hätten, dann wird wahrscheinlich keiner drüber reden. Deshalb, ja, es ist immer ein bisschen schwer, das so verallgemeinert zu beurteilen. Aber bei uns jetzt, also ich habe halt beide Seiten kennengelernt, eben in meinem ersten Jahr und meinem zweiten Jahr. Und im ersten Jahr natürlich, zum Beispiel die O-Liner, die haben immer so Abendessen gemacht und so. Und da waren sowohl Offense- als auch Defense-Spieler und man konnte dort sein, man musste nicht dort sein. So wie das Team halt performt, so ist dann quasi die gesamte Stimmung. Also deshalb finde ich auch so cool momentan, wie es jetzt ist. Ich weiß nicht, ob das ist, weil es eben das erste Jahr vom JG ist oder warum, aber bei uns ist es generell noch sehr Jeder versteht sich miteinander oder man hat zumindest keine Streitereien oder was auch immer. Weil das ist auch eine Sache, die man nicht vergessen darf. So ein Footballteam ist riesig und dass man mit jedem irgendwas macht oder sich mit jedem versteht, ist sehr, sehr unrealistisch in meinen Augen. Deshalb, lange Antwort, aber ich glaube nicht, dass das Problem war. Weil bei uns, also ich könnte jetzt auch nicht sagen, ja, mit jedem Defense-Spieler redet man oder die Defense und Offense verstehen sich urgut. Deshalb, ich glaube, das ist halt so ein großes Durcheinander und wenn dann halt Spiele verloren werden, dann wird halt nach Fehlern gesucht und das war anscheinend eines, was rausgestickt ist anscheinend.
Fand's ultra spannend, wie gesagt, für all diejenigen, die das nachlesen möchten, können das via Shownotes dieses Podcasts tun. Bringt uns auch schon zum Abschluss und der Zielgeraden dieser Week 17 Folge vom Winter Day Football O'Clock, nämlich dem, was bevorsteht. Wieder ein spannender Spieltag, der mit dem Season Finale von Thursday Night Football beginnt, mit den Jets gegen die Browns, dann einem Samstag Nachtspiel, einem ersten veritablen Kracher mit Lions gegen Cowboys, dann Full Slate am Sonntag und kein Monday Night Footballspiel. Du hast dir natürlich schon kundig wie immer in der Vorbereitung diese Woche 17 angesehen, wo es mit Baltimore gegen die Dolphins auch ein weiteres Kracherspiel gibt, wo jedes einzelne der 22 Uhr Spiele europäischer Zeit dann auch Playoff Implications hat. Welches ist die Partie, auf die du dich persönlich in Woche 17 am meisten freust? Cardinals gegen Eagles jetzt mal ausgenommen, weil die wirst du hier ohnehin zu Gemüte führen.
Ich finde einige Spiele eigentlich recht interessant. Ich finde sogar das Thursday Night Game Browns Jets recht interessant, weil der Joey Cool gerade irgendwie ganz gut spielt. Finde ich ganz witzig so zum, nicht witzig, aber finde ich ganz cool zum Sehen. Die zwei besten Spiele sind wahrscheinlich Lions Dallas und Dolphins Ravens. Die Dolphins, die sind ja schon die ganze Zeit so im Gespräch, so sind sie richtig gut, sind sie nicht gut. Und jetzt haben sie halt die Ravens, die gerade bewiesen haben, dass sie richtig gut sind. Also das könnte auf jeden Fall ein super, super Spiel werden. Ich glaube, Steelers Seahawks ist auch ganz gut zum Zuschauen, weil es wichtig ist für beide für beide Mannschaften. Und ein Pick, der vielleicht überhaupt nicht interessant wird, aber ich könnte mir vorstellen, dass er interessant wird, ist Patriots Bills. Weil ich finde, dass die Patriots gerade recht guten Football spielen. Also die haben das irgendwie ein bisschen geschafft, wieder umzudrehen und Special Teams, also ist alle drei Facetten vom Team spielen eigentlich gerade ganz gut. Gegen eben so Powerhouse Bills, die aber immer wieder ein bisschen gestruggelt haben. Deshalb, das könnte ich mir vorstellen, dass ein Upset wird oder nicht, aber könnte ich mir vorstellen, dass das auch ein ganz ein gutes Spiel wird.
Sehr, sehr gute Picks an dieser Stelle. Guter Pick ist es in jedem Fall immer, sich Winter Day Football O'Clock zu Gemüte zu führen. Und da gibt es dann auch schon die Vorschau auf kommende Woche. Da kehren wir dann wieder zum regulären Dienstagserscheinungstermin zurück. Das ist dann der 2. Januar oder Jänner 2024, also schon im neuen Jahr. Und wenn alles klappt, werden wir dann auch erstmals eine komplette Folge zu dritt bestreiten. Spoiler Alert gibt's noch nicht. Wir verraten noch nicht, wer das sein könnte. Gilt's noch final abzuklären, aber das könnte auf jeden Fall eine sehr coole Show werden. Bleibt mir eigentlich nur, dir einmal mehr zu danken. Immer wieder schön, mit dir über American Football zu plaudern und dir dann auch noch ein frohes neues Jahr zu wünschen. Rutsch gut rüber ins Jahr 2024 und das Ganze natürlich auch für alle Hörerinnen und Hörer. Danke wie immer an dieser Stelle, dir Bernhard.
Mitgemacht. Du auch. Wiederschauen. Football. He's at the 40.